Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein Tourist macht eine Israel-Rundreise und dabei kommt er auch an den See Genezareth. Und dort am See Genezareth, da steht ein kleines Ruderboot zur Überfahrt bereit. Der Tourist geht hin, er fragt den Bootsführer, was kostet es, über den See zu fahren? Der Bootsführer schaut ihn an und sagt, $30. $30, das ist aber ganz schön viel. Mein lieber Freund, entgegnet ihm der Bootsführer, das ist hier nicht irgendein Gewässer. Das ist der See Genezareth. Das ist der See, über den Jesus zu Fuß ging. Kein Wunder, bei den Preisen. Gottes Wort für den heutigen Sonntag, es nimmt uns mit hinein in dieses Wunder am See Genezareth. Ich lese uns aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Jesus Christus, das ist dein Wort für uns jetzt an diesem Morgen. Mach uns jetzt bitte still und rede du. Amen. Warum schickt Jesus seine Jünger weg? Es ist der Abend des Brotwunders. Den ganzen Tag über predigt Jesus und heilt Kranke. Und dann speist er mehr als 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen. Unmittelbar davor erfährt Jesus, dass der Landesfürst Herodes Johannes den Täufer hatte töten lassen. Schon da hat Jesus das Anliegen, sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen. Doch die Menschen, sie lassen ihm keine Ruhe. Tausende folgen ihm nach. Und jetzt am Abend, da tut Jesus, was er immer wieder tut. Er zieht sich zurück in die Einsamkeit, um allein mit dem Vater Zeit zu haben, in der Stille vor ihm zu sein, mit seinem Vater zu reden und zu beten. Jesus nimmt sich eine Auszeit und darum schickt er seine Jünger mit dem Boot voraus, um ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und doch, so glaube ich, weist diese Begebenheit über diese damalige geschichtliche Situation hinaus. Jesus nimmt hier mit seinen Jüngern schon einmal vorweg, was ihr Leben nach seiner Himmelfahrt bestimmen wird. Dann werden sie ohne seine sichtbare Gegenwart sein. Dann werden sie ihn nicht mehr leiblich an der Seite haben. Nach seiner Rückkehr zum Vater werden sie ihm vertrauen müssen, ohne ihn zu sehen. Diese Bootsfahrt ist für die Jünger darum so etwas wie eine Trainingseinheit, die sie auf die weitere Nachfolge mit ihrem Herrn vorbereiten soll. So eine Art geistliche Übung. Jesus übt mit seinen Jüngern ein, was für sie bald gelten wird. Und an dieser Stelle, so glaube ich, können wir auch für uns lernen. Vier Aspekte sind mir dabei wichtig geworden. Der erste, getragen von Jesu Gebet. Getragen von Jesu Gebet. Wie gesagt, das ist der Abend des Brotwunders. Jesus schickt seine Jünger voraus. Sie sollen in das Boot steigen und das andere Ufer fahren, zurückkehren nach Genezareth. Doch die Bootsfahrt, sie läuft nicht wie sonst. Sie läuft nicht glatt und reibungslos. Sie gerät aus dem Ruder. Ein heftiger Wind kommt auf und steht ihnen entgegen, als das Boot schon mitten auf dem See ist. Die Wellen machen dem Boot schwer zu schaffen. Eigentlich ist der See Genezareth ein überschaubares Gewässer. Man sieht gut von einem Ufer zum anderen. Doch da gibt es die gefährlichen Fallwinde, die von den Höhen des Golans auf den See herabziehen und den See von jetzt auf nachher in einen tosenden Wassertopf verwandeln. Bricht dann auch noch die Nacht herein, raubt die Dunkelheit einem die Orientierung, dann wird der idyllische See zum gefährlichen Meer. Der See Genezareth, eine Metapher, ein Bild für unser Leben. Es gibt Zeiten, da läuft es ruhig, in überschaubaren Bahnen. Wir sind fröhlich und dankbar, glücklich und zufrieden. Wir kommen gut voran in unserem Glauben und unserem Leben. Und dann gibt es Zeiten, Phasen, da machen uns die Wellen und Winde zu schaffen. Wir fühlen uns wie hin und her geworfen. Dunkelheiten nehmen uns die Orientierung. Nicht nur in solchen Situationen, da tut es gut zu wissen, es gibt Menschen, die für uns beten. Ich bin dankbar, dass es so viele treue Beter bei uns hier auf der Hensoldshöhe gibt. Ich glaube, das ist mit das Geheimnis der Hensoldshöhe und nicht zu überschätzen. Doch unsere Geschichte erinnert uns daran, da ist noch einer, der für uns betet, Jesus Christus. Während die Jünger im Boot auf dem See unterwegs sind, da ist Jesus auf dem Berg und er betet. Und beides, das geschieht parallel. Jesus ist physisch nicht bei seinen Jüngern, doch er betet. Und zu seinem Gebet gehört auch die Fürbitte für seine Jünger. Jesus tritt beim Vater für sie ein. Und das macht Jesus bis heute. Er kehrte zum Vater zurück. Er trat seine Herrschaft an, aber zu seiner Herrschaftsweise, da gehört das Gebet für uns. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und er nützt seinen Vorzugsplatz. Er nützt diese Nähe zum Vater aus, um uns im Blick zu behalten und für uns einzutreten. Mehrfach bezeugt das Neue Testament das. Jesus lebt für immer und bittet für die, die sich ihm anvertrauen, schreibt der Apostel des Hebräerbriefs. Christus Jesus ist zur Rechten des Vaters und tritt für uns ein, schreibt der Apostel Paulus. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, erinnert Johannes. Keiner muss ohne die Gebetsunterstützung von Jesus leben. Wie auch immer unsere Situation aussehen mag, Jesus hat sie im Blick und er kennt sie und was sie beschäftigt. Er weiß, was vor ihnen liegt und er bittet für sie beim Vater. Das ist der Grund, warum wir in den Stürmen unseres Lebens nicht untergehen werden. vieles fällt immer wieder den Wellen zum Opfer. Doch weil Jesus für uns betet, werden wir in den Wellen und Stürmen unseres Lebens keinen Schiffbruch erleiden. Wir sind getragen von Jesu Gebet. Das ist das Erste, das uns Gottes Wort heute Morgen mitgibt. Und ein Zweites, getröstet durch sein Wort, getröstet durch Jesu Wort. Es sind lange Stunden, die die Jünger auf dem Boot aushalten müssen. Am Abend fahren sie los und morgens, zur Zeit der vierten Nachtwache, sind sie immer noch auf dem See. Die vierte Nachtwache, das ist die Zeit zwischen 6 und 3 Uhr, zwischen 3 und 6 Uhr, so muss man sagen, zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Eigentlich hätte diese Fahrt nicht mehr als eine Stunde gedauert. Doch aus dieser einen Stunde, da werden Stunden, quälend lange, quälend herausfordernde Stunden. Wenn Sie nachts ab und zu wach liegen, dann wissen Sie, wie lange Nächte werden können. Und wenn dann auch noch die Gedanken kommen, wer mit Krankheiten oder Nöten kämpft, der kennt, welche Kraft das kostet. Der weiß, was das mit dem Vertrauen auf Jesus macht. Wie der Glaube manchmal zwischen den Fingern zerrinnt. So ergeht es den Jüngern. Die Nacht mit dem Sturm und den Wellen zieht sich hin. Und erst im letzten Teil der Nacht, da kommt Jesus, da kommt er endlich, da kommt er auf den Wellen. Und die Jünger erschrecken, denn sie meinen, es ist ein Gespenst. Im Griechischen, da steht hier das Wort Phantasma. Ein Wort, das wir auch im Deutschen kennen. Die Jünger fragen sich, ob sie fantasieren. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie Gespenster sehen. Ich hoffe nicht. Aber manchmal, da machen wir doch ganz ähnliche Erfahrungen wie die Jünger. Die 12 erkennen Jesus nicht. Jesus ist ganz nah und sie verwechseln ihn. Sie nehmen ihn nicht wahr. Rechnen nicht mehr mit seinem Kommen und Meinen. Sie müssten sich eben selbst durchkämpfen bis zum Morgen. Vor kurzem, da erzählte jemand, der seit Jahren im Glauben steht und mit Jesus lebt: Jesus ist mir in den letzten Monaten fremd geworden. Jesus ist mir fremd geworden. Kennen Sie solche Fremdheitserfahrungen, dass Sie den Eindruck haben, Jesus ist nicht da? Mit Jesus kann ich nicht mehr rechnen. Sie fürchten, er spricht nicht mehr zu Ihnen. Sie verstehen ihn nicht mehr. Die Wege, die er mit Ihnen geht, die er Sie führt. Als die Jünger Jesus über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie auf. Die Furcht, der jüngere Aufschrei, ein Gespenst, erinnert uns daran, Jesus können wir nicht greifen. Er gehört auf die Seite Gottes. Darum ist er immer wieder uns fremd. Er handelt nicht immer so, wie wir es gerne hätten, wie wir es erwarten. Er geht Wege, die wir nicht wählen würden. Seine Zeitdimensionen sind andere als die unseren. Und sie strapazieren mitunter unsere Geduld. Die Wende in unserer Geschichte, sie kommt in dem Moment, in dem Jesus spricht, fasst Mut. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Das Wort von Jesus, es macht den Unterschied. Durch sein Wort gibt sich Jesus zu erkennen. Ich bin es. Das ist zunächst einmal die Zusicherung. Ich bin es wirklich und kein Gespenst. Ich bin es, Diese drei Worte erinnern uns aber auch daran, wie Gott sich im Alten Testament immer wieder zu erkennen gibt. Ich bin, der ich bin. Und jedes Mal, wenn Gott sich zu erkennen gibt, da wird ein fürchtet euch nicht im tiefen Erschrecken, das seine Gegenwart auslöst. Ich bin es. Fürchtet euch nicht, das zeigt, Gott ist jetzt da. Gott ist in Jesus da. Und dass Jesus redet, sich zu erkennen gibt, das bringt die Wende. Er ist in brodelnden Situationen und herausfordernden Wegen an der Seite. Jesus schickt seine Jünger vor sich her. Sie sollen vor ihm über den See fahren. Während der Überfahrt sollen sie auf ihn warten, mit ihm rechnen. Und das dürfen wir auch, auf Jesus warten. Wir rechnen mit ihm, auch wenn die Welt noch dunkel ist. Wir vertrauen darauf, auch in unseren Sturmfahrten ist Jesus nicht fern. Er kennt sie und weiß um sie. Er weiß um uns, um unsere Angst. Und er sagt uns, fass Mut. Ich bin es. Fürchte dich nicht. Du bist nicht am Ende. Du bist in diesen Zeiten nicht allein. Und plötzlich, da entdecken wir Jesus plötzlich auf unseren Sturmfahrten. Wir wähnen uns in solchen Zeiten oft von Gott verlassen. Wir hoffen auf schöne Segelturns, strahlendes Wetter, gefühlvolle Anbetung, glaubensvolle, erfüllte Tage. Aber manche, gar nicht wenige, sie bekamen und bekommen Sturmfahrten, sind kurz vor dem Kentern. Doch gerade da kommt Jesus ihnen so nahe wie an keinem anderen Ort ihres Lebens. Jesus taucht in ihrer dunkelsten Stunde auf. Er stärkt sie durch sein Reden, tröstet sie durch sein Wort, macht sich ihnen ganz neu groß. Petrus ist für mich in dieser Geschichte dafür ein gutes Beispiel. Wie so oft ist es Petrus, der als erstes reagiert. Aber in dieser Geschichte, dieses Mal, spricht viel dafür, dass Petrus auch als erster kapiert und versteht. Eine spannende Frage ist ja, warum Petrus jetzt aus dem Boot aussteigen will und zu Jesus will. Der Sturm braust weiterhin, die Wellen tosen noch immer. Ist da ein Boot nicht der beste Platz? Bietet das Schiff nicht wenigstens noch ein wenig Sicherheit? Ist Petrus wieder einmal der vorlaute Jünger? Oder hat Petrus verstanden, sicher bin ich bei Jesus? Mit Jesus an der Seite, da können mir Wind und Wellen nichts anhaben. Die Wellen sind gewaltig und bedrohlich. Sie bleiben gewaltig und bedrohlich. Aber mit Jesus erkennt Petrus, mit Jesus kann ich sie angehen. Mit Jesus kann ich sie durchstehen. Mit ihm kann ich die Bedrohungen durchlaufen. Mit Jesus kann ich auf den Wellen laufen. Dem Petrus ist Jesus ganz neu groß geworden und ausgelöst hat das Wort Jesu, fass Mut. Ich bin es, fürchte dich nicht. Und dieses Wort erinnert uns an ein alttestamentliches Wort. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch das Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Getröstet durch Jesu Wort. Und ein drittes, das in dieser Geschichte deutlich wird, gehalten von Jesus. Von Jesus gehalten. Petrus erkennt Jesus an seinem Wort. Er bittet ihn, zu sich zu rufen. Und Jesus erfüllt ihm diese Bitte. Petrus soll in seiner Nähe sein. Und Petrus geht los, Jesus fest vor den Augen. Doch da passiert es. Als er aber den starken Wind sieht, erschrickt Petrus. Er beginnt zu sinken. Er schreit, Herr, rette mich. Den Wind sehen, das heißt Konzentration und Denken auf Wind und Wellen zu richten. Richtig aber wäre, Jesus zu sehen. Sobald unser Blickkontakt zu Jesus verloren geht, werden wir ähnlich wie Petrus zu sinken beginnen. Und doch ist das immer wieder unsere Wirklichkeit. Wir verlieren Jesus immer wieder aus dem Blick. Gerade dann, wenn unser Glaube, unser Vertrauen wankt, wenn Zweifel an uns nagen, unser Blick an den Wellen klebt, da ist Jesus an unserer Seite. Da greift er nach uns. Da hält er uns. Da garantiert er, dass wir nicht untergehen. Wo Zweifel an uns nagen, da ist mein Glaube sicher in seiner Hand. Herr, rette mich, schreit Petrus. Und wir dürfen mit ihm schreien, Herr, halte du mich. Jesus ergreift die Hand von Petrus. Jesus bewahrt ihn vor dem Untergang, doch er konfrontiert ihn mit einer Frage. Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Was meint Jesus damit? Tadelt Jesus das mangelnde Vertrauen seines Jüngers? Ist der Glaube des Petrus zu klein, zu schwach, ja zu armselig? Oder meint Jesus, dass Petrus zu wenig von ihm glaubt? Glaubt Petrus zu klein von Jesus? Denkt er zu klein von seinem Herrn? Erwartet er zu wenig von Jesus? Reduziert er dessen Macht, seine Möglichkeiten angesichts des Sturms? Charles Haddon Spurgeon, der große englische Prediger, sagte einmal, nicht einen großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen Gott. Nicht einen großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen Gott. Mit Jesus Christus ist dieser große Gott an unserer Seite, an seiner Hand. Da sind sie sicher und geborgen inmitten aller Wellen und Stürme. Darauf dürfen sie sich verlassen. Und ein viertes und letztes, das wir aus dieser Geschichte mitnehmen, mit Jesus unterwegs zum Ufer. Und als Petrus und Jesus und Petrus stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Jesus erweist sich als Herr über die Naturgewalten. Und dabei verfestigt sich bei den Jüngern der Eindruck, den sie schon von Jesus hatten. Jesus ist wahrhaftig Gottes Sohn. In ihm, da begegnet ihnen der lebendige Gott. Und so fallen sie vor ihm nieder und beten Jesus an. Du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Das ist das Bekenntnis, das die Jünger durch den Sturm bringt. Das die Jünger nicht nur durch den Sturm bringt, sondern auch ans Ziel, nach Hause. Denn noch sind sie nicht am Ufer, noch sind sie mitten auf dem See. Ihre Fahrt geht weiter. Aber jetzt, da sind sie ganz neu gewiss. Mit Jesus, da geht es weiter, mit Jesus, da kommen wir ans Ziel. Im Glauben an Jesus Christus, den menschgewordenen Gott, da findet auch unsere Lebensfahrt an ihr Ziel. Mit Jesus bleibt keiner auf der Strecke, wie heftig auch der Sturm und der Wind ihm entgegenschlagen mag. Seine Fürbitte trägt uns, sein Wort tröstet uns, seine Hand hält uns, darauf ist Verlass. auf diesen Herrn zu vertrauen. Dazu sind wir eingeladen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.